hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Mein Name ist Bernd Trappmeier und das ist eine ganz besondere Folge. Es ist eine Jubiläumsfolge, es ist die 150. Folge des Rechtsstandpunkt-Podcast. Und weil es die 150. Folge ist, habe ich mir überlegt, dass wir dir als Hörerin, als Hörer unseres Podcasts die vielleicht besten 15 oder zumindest eine aus meiner Sicht gute Auswahl von 15 Podcast-Episoden des Rechtsstandpunkt-Podcast wiedergeben, dir Teile davon, dir die Highlights davon geben, um dir auch vielleicht, wenn du ein neuer Hörer bist, so einen kleinen Überblick zu geben, was war so bis jetzt schon alles auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast. Und wir haben uns dazu entschieden, das Ganze in fünf Kategorien aufzuteilen. Wir beginnen mit der ersten Kategorie. Hier geht es, das waren die Folgen, wo es darum gegangen ist. Wer ist ein Unternehmer? Wie ist man als Unternehmer? Was macht einen Unternehmer aus? Welches Mindset haben Unternehmer? Danach gibt es ein paar Folgen oder Highlights aus den Folgen zum Thema Aufbau eines Unternehmens und Strategie. Danach ein paar Highlights aus den Folgen zum Thema Geld und Unternehmenssteuerung. Dann haben wir auch noch ein paar Folgen aus den Bereichen risikorechtliche Realität im Unternehmertum. Und zum Ende hin gibt es dann noch ein paar Highlights aus Folgen über das Thema Exit und Unternehmen als Lebenswerk. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Highlights aus den bisherigen 149 Episoden des Rechtsstandpunkt-Podcast.
Schauen wir uns dagegen jetzt an, was ist ein Unternehmer wirklich? Der Unternehmer, der macht überhaupt keine Fachkraftarbeit selbst. Er ist derjenige, der am Unternehmen arbeitet, nicht im Unternehmen. Er baut das Unternehmen auf. Er erarbeitet eine Vision für das Unternehmen, eine wertbasierte Strategie und eine Unternehmenskultur. Und dann begeistert er andere Menschen für diese Vision und diese Kultur. Er weiß nämlich, er braucht Mitarbeiter, die bessere Fachkräfte sind, als er es je sein kann. Für die Mitarbeiter kreiert er ein Arbeitsumfeld, das die Besten der Besten anzieht. Er schafft also nicht nur eine Unternehmensmarke, er schafft auch eine Arbeitgebermarke.
Haben Unternehmer ein bestimmtes Mindset? Oder eint ein bestimmtes Mindset die Unternehmer? Und haben Menschen, die für Unternehmer arbeiten, dieses Mindset nicht? Bei meiner Recherche bin ich auf der Seite www.intouch-consult.de auf die Passage gestoßen. Das unternehmerische Mindset ist eine Denkweise, die es ermöglicht, Herausforderungen zu meistern, entschlossen zu handeln und Verantwortung für Ergebnisse zu übernehmen. Es ist ein ständiges Bedürfnis, Fähigkeiten zu verbessern, aus Fehlern zu lernen und kontinuierlich an Ideen zu arbeiten. Jeder, der bereit ist, an seinen Eigenschaften zu arbeiten, kann ein unternehmerisches Mindset entwickeln.
Eine hervorragende Definition. Eine Übersetzung bitte.
Ja, wenn du so willst, kannst du den Satz so übersetzen. Unternehmer-Mindset ist ein Mix aus Entschlossenheit, Verantwortung, Lernbereitschaft und einer Fehlerkultur, die Fehler als Chance zu lernen ansieht. Das Unternehmerleben ist, und das macht ja den Unterschied zum Arbeitnehmer gerade aus, nicht vorgezeichnet wie die klassische Arbeitnehmerkarriere. Ein Unternehmer wird sich viel häufiger im Krisenmodus befinden, ob er das jetzt will oder nicht.
Das heißt aber, ein Unternehmer braucht Krisenmanagement sozusagen im Blut.
Ja, richtig. Das ist aus meiner Sicht auch die wichtigste Unternehmereigenschaft, nämlich die Art und Weise, wie ich mit Krisen umgehe. Ganz sicher benötige ich als Unternehmer eine besondere Resilienz dafür. Resilienz bedeutet übrigens Folgendes. Resiliente Personen haben es gelernt, dass sie selbst es sind, die über ihr eigenes Schicksal bestimmen. Sie vertrauen nicht auf Glück oder Zufall, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand und sie haben dabei ein realistisches Bild von ihren Fähigkeiten. Diese Einstellung ist für alle Unternehmer sicherlich besonders hilfreich, weil Krisen wird es in jedem Unternehmerleben immer geben. Und das müssen jetzt nicht gleich die großen Wirtschaftskrisen sein, obwohl momentan und in den letzten Jahren schaut es tatsächlich danach aus.
Ja.
Aber wirklich resiliente Unternehmer haben dabei erkannt, dass sie die Krise selbst oft gar nicht beeinflussen können. Sie haben aber gelernt, dass Krisen eine Veränderung einleiten und dass diejenigen gut durch und gestärkt aus einer Krise kommen, die sich an die veränderten Umstände am besten angepasst haben.
Was ist der Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmer? Ich glaube, dass etliche diese Begriffe ja synonym verwenden.
Da hast du recht, Rudi. Selbstständige und Unternehmer werden oft miteinander vermischt oder verwechselt, obwohl es zwei ganz unterschiedliche Begriffe sind. Was ist der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer? Schau, ein Selbstständiger, das ist jemand, der einen bestimmten Beruf ausübt, ohne bei einem anderen Arbeitgeber angestellt zu sein. Der Selbstständige arbeitet also in seinem Beruf, den er erlernt hat, den er sich irgendwann einmal auch ausgesucht hat, in seinem eigenen Unternehmen auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko. Er macht also nichts anderes als ein Arbeitnehmer, nur dass er es eben für sich selbst macht und nicht für einen anderen Arbeitgeber. Man könnte also sagen, der Selbstständige ist die Fachkraft, die bei sich selbst angestellt ist.
Und selbstständig zu sein, das bedeutet ja auch nicht unbedingt ein Ein-Personen-Unternehmen genau. zu sein. Selbstständige, die können genauso gut Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer haben. Mhm. Meistens sind es halt nicht sehr viele. Die Selbstständigen, ich denke, die findest du sehr oft in diesen klassischen Kleinunternehmen.
Richtig, ganz genau. Und Unternehmer dagegen, das ist jemand, der hat ein Unternehmen gegründet. Ein Unternehmen, das ist also natürlich wesentlich mehr als der Arbeitsplatz für einen Selbstständigen. Ein Unternehmen, als Jurist gesagt, ist eine organisierte Erwerbsgelegenheit. Also da ist eine Organisation da, die der Unternehmer aufgebaut hat. In dieser Organisation werden dann Produkte und Dienstleistungen erzeugt und an Kunden verkauft, aber eben nicht vom Selbstständigen bzw. Unternehmer, sondern von anderen. Der Unternehmer erbringt eben die Leistung nicht selbst, sondern organisiert den Betrieb.
Okay, es liegt ja auch daran, dass wir schon aus rein biologischen Gründen nicht ewig in unserem Unternehmen arbeiten können.
Ganz genau. Und weil das so ist, müssen wir darauf schauen, dass wir so wenig wie möglich im Unternehmen und so viel wie möglich am Unternehmen arbeiten. Denn sonst werden wir kein Unternehmen aufbauen, das wir übergeben können. Wenn wir immer nur selbst im Unternehmen arbeiten, dann haben wir letztendlich nichts anderes erschaffen als einen Arbeitsplatz. Und zwar für uns selbst. Das ist vielleicht ein schöner Arbeitsplatz, aber das ist ein Arbeitsplatz, den keiner kauft. Ich erlebe nämlich oft in der Praxis, dass Unternehmen und ganz besonders kleine und kleinste Unternehmen Probleme und Herausforderungen bei ihrer eigenen Positionierung haben. Mhm. Dabei ist eine gute Positionierung ja in den meisten Fällen gar nicht so schwer zu finden. Beim Thema Positionierung geht es ja in erster Linie darum, den eigenen Markt zu kennen. Wer ist meine Zielgruppe und wer sind die anderen Wettbewerber, die die Zielgruppe bereits bedienen? Das sind die allerersten Fragen, die ich beantworten muss, wenn ich mit dem Thema Positionierung anfange, wenn ich mich also beginne zu beschäftigen und meine Positionierung für mein Unternehmen herausarbeiten möchte. Ganz konkret, schau dir also erst einmal an, was machen deine Mitbewerber schon und wie sprechen sie deine Kunden jetzt schon an? Und wenn du da schon dabei bist und Marktforschung betreibst, dann schau dir doch auch gleich einmal an, welche Trends gibt es gerade auf diesem Markt. Das sind ein paar Fragen, auf die du dann Antworten findest. Und wenn du diese Antworten gefunden hast, dann kannst du dir überlegen, was machst du jetzt anders? Was kannst du deiner Zielgruppe anderes anbieten als eben deine Mitbewerber?
Wenn du 30 Tage, nachdem du deine Rechnung an deinen Kunden gelegt hast, erst den Geldeingang bekommst, dann bist du natürlich in diesen 30 Tagen nicht liquide. Das heißt, du musst eigentlich deine ganzen Ausgaben, die du selbst hast, deine ganzen Kosten für 30 Tage lang vorfinanzieren, weil erst danach die Eingänge deiner Rechnungen bei dir am Konto erfolgen. Das bedeutet aber auch, dir entgehen Zinsen auf deinem Konto oder im schlimmsten Fall, wenn auf deinem Konto kein Haben ist, also kein Geld auf deinem Konto liegt, dann musst du sogar Zinsen an deine Bank bezahlen. Und je nach Höhe des Außenstandes, den du bei deinen Kunden hast oder beziehungsweise die deine Kunden bei dir haben, kann da schon eine ganz schöne Summe zustande kommen. Auch. Alles im Leben hat nämlich einen Preis. Jede Entscheidung, die du triffst, bedeutet auch, du musst dich gegen etwas anderes entscheiden. Und das, was du dadurch verpasst, das, wogegen du dich entscheidest, das nennt man Opportunitätskosten. Opportunitätskosten sind das, worauf du eben verzichtest, wenn du eine Entscheidung für etwas anderes triffst. Und jedes Mal, wenn du dich für eine Sache entscheidest, sagst du ja automatisch zu etwas anderem Nein. Und das, was du dadurch verpasst, eben das sind deine Opportunitätskosten, die oft gar nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, dich aber am Ende vielleicht eine Menge Geld oder Zeit kosten können. Nehmen wir dazu ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, du hast einen freien Abend und du kannst jetzt entweder mit Freunden ins Kino gehen oder essen gehen mit deiner Partnerin. Wenn du dich fürs Kino entscheidest, verpasst du das Essen mit deiner Partnerin. Wenn du mit deiner Partnerin essen gehst, verpasst du das Kino. Im Geschäftsleben ist es genauso. Nehmen wir an, du hast 10.000 Euro zur Verfügung und entscheidest dich, du möchtest neue Büromöbel kaufen. Du investierst dieses Geld in neue Büromöbel. Hätte es vielleicht eine andere, eine bessere Alternative gegeben, dieses Geld zu verwenden, zum Beispiel in Marketing zu investieren und dadurch neue Kunden zu gewinnen? Wenn ja, dann sind die entgangenen neuen Kunden deine Opportunitätskosten aufgrund der Entscheidung für die neuen Büromöbel. Es gibt zwei Arten von Unternehmern. Die einen lassen ihre Verträge von einem Profi schreiben, die anderen suchen im Internet nach Gratisvorlagen, fügen dann ihren Firmennamen und ihre Daten ein und hoffen, dass alles passt. Was die zweite Kategorie dabei nicht sieht, sie spart vielleicht jetzt einmal 1.000 oder 2.000 Euro bei der Vertragserstellung, aber wenn etwas schief geht, dann kostet das leicht das 10- oder 20-fache, was die Vertragserstellung gekostet hätte. Ein Vertrag beim Rechtsanwalt kostet vielleicht 2.000 Euro. Wenn du dir diese Summe sparen willst, dann sparst du in Wahrheit nicht, beziehungsweise am falschen Ende. Weil erstens brauchst du den Vertrag ja sowieso. Das heißt, du gehst also ins Internet und suchst nach einer Vertragsvorlage und die wirst du wahrscheinlich auch finden. Aber welche Kosten entstehen dir jetzt, die gar nicht auf deiner Rechnung stehen? Das ist deine investierte Zeit, nämlich die Zeit, die du brauchst, weil du den Vertrag im Internet gesucht hast, für dich selbst umgeschrieben hast, deine Daten verändert hast etc. Das ist Zeit, die du für andere Projekte hättest verwenden können, die dir tatsächlich Geld gebracht hätten. Du hättest zum Beispiel Produkte verkaufen können, du hättest Dienstleistungen erbringen können und damit direkt Umsatz machen können. Hast du aber nicht gemacht, weil du diese Zeit investiert hast, um im Internet nach einer Vertragsvorlage zu suchen. Unternehmensnachfolge ist ein maximal strategisches Thema. Und wenn du da etwas falsch machst, wirst du am Ende mit hohen Kosten, mit hohen Steuern bestraft. Du verlierst Geld, das dir dann im Ruhestand fehlt. Ganz zu schweigen natürlich von den Zinsen und Zinseszinsen, dass dieses Geld dann eben nicht abwirft. Dagegen haben dann die operativen Themen aus deinem Tagesgeschäft, diese Themen, die für dich heute so extrem wichtig sind, wo du glaubst, dass sie wichtig sind, die haben wahrscheinlich schon in einem Jahr überhaupt keine Bedeutung mehr für dich. Wer also zu spät mit der Nachfolgeplanung beginnt, der hat am Ende oft keinen geeigneten Nachfolger, keine geordnete Struktur für das Unternehmen und für die Nachfolge, der ist auch steuerlich auf die Nachfolge nicht vorbereitet und wird am Ende auch keinen ordentlichen Kaufpreis für sein Unternehmen bekommen. In der Praxis scheitern Unternehmen ganz selten daran, dass sie nicht profitabel sind, sondern sie scheitern daran, dass ihnen die Liquidität ausgeht, dass ihnen das Geld ausgeht, dass sie Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Deswegen sage ich auch, dass Liquidität wichtiger ist als der Gewinn, wobei natürlich der Gewinn auch sehr wichtig ist und noch wichtiger als der Umsatz. Also denk nicht nur an den Umsatz, denk in der Regel an den Gewinn und an die Liquidität. Eigenkapital, das ist das Geld, das du selbst einbringst. Das gibt dir natürlich Unabhängigkeit, Sicherheit und du hast damit auch einen großen Handlungsspielraum. Fremdkapital, das bekommst du von Fremdkapitalgebern, meistens Banken. Dieses Fremdkapital verschafft dir Tempo, ermöglicht dir Wachstum. Wachstum, das du in dieser Geschwindigkeit mit Eigenkapital nicht hinbekommst. Aber du hast natürlich durch Fremdkapital auch feste Verpflichtungen, denn du musst das Fremdkapital zurückführen, du musst Kredite tilgen und zwar immer, ob dein Unternehmen läuft oder ob es nicht läuft, ob du Geld einnimmst oder ob du nicht Geld einnimmst. Das Problem ist daher nicht, dass du überhaupt Fremdkapital aufnimmst, das will ich dir auch gar nicht ausreden. Fremdkapital ist einer der größten Hebel überhaupt für dein Unternehmenswachstum. Also es macht durchaus Sinn, Fremdkapital aufzunehmen, Bankkredite aufzunehmen, alles okay. Das Problem ist nur, die Rückzahlung muss zu deiner tatsächlichen Liquiditätsentwicklung passen. Deswegen lautet die entscheidende Frage nicht, soll ich überhaupt Fremdkapital aufnehmen? Das würde ich mit Ja beantworten, sondern kann mein Unternehmen die Rückzahlungsraten leisten, wenn die Umsatzentwicklung und die Liquiditätsentwicklung langsamer ist als geplant? Ein Vertrag aus dem Internet, das ist so etwas wie ein billiger Regenschirm. Wenn die Sonne scheint, dann schaut alles gut aus, weil dann brauchst du den Schirm ja auch nicht. Aber wenn es dann einmal zu regnen beginnt und du den Schirm wirklich brauchst, dann wirst du sehen, er wird dich nicht optimal schützen. Allgemein gibt es zwei verschiedene Sphären der Geschäftsführerhaftung bei der GmbH. Nämlich auf der einen Seite die Haftung im Innenverhältnis, also gegenüber der Gesellschaft selbst. Und dann die sogenannte Außenhaftung, die Haftung im Außenverhältnis, also gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft. Da gibt es jeweils gesetzlich unterschiedliche Haftungstatbestände. Es geht also darum, ob der Geschäftsführer die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anwendet und andererseits sagt das Gesetz auch, dass er das jedenfalls dann tut, wenn eben seine Entscheidung nicht von sachfremden Interessen geleitet wurde, er sich angemessen informiert hat und aufgrund dieser angemessenen Information auch wirklich geglaubt hat und glauben durfte, dass er zum Wohle der Gesellschaft gehandelt hat. Bei einer GmbH ist das anders. Bei einer GmbH ist die Haftung beschränkt. Das heißt, du haftest als Gesellschafter deiner GmbH eben nicht mehr mit deinem Privatvermögen, sondern es haftet nur mehr die GmbH mit dem Gesellschaftsvermögen. Dein Privatvermögen ist gesichert. Aber selbst wenn du eine GmbH hast, dann ist das mit der beschränkten Haftung so eine Sache. Die Haftung ist nämlich nur für die Gesellschafter beschränkt, auf Gesellschafterebene. Da gibt es eine massive und oft völlig übersehene andere Haftung bei der GmbH und das ist die Geschäftsführerhaftung. Und genau die schauen wir uns in dieser Episode an. Einer der häufigsten, wenn nicht der häufigste Anwendungsfall oder Haftungsfall bei Geschäftsführern von Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist die verspätete Insolvenzanmeldung, die sogenannte Insolvenzverschleppung. Da gibt es ein Gesetz, nämlich die Insolvenzordnung und die regelt in § 69 die Verpflichtung des Geschäftsführers im Falle der Insolvenz, das ist also bei einer GmbH dann der Fall, wenn die GmbH entweder zahlungsunfähig ist oder sie ist überschuldet und es besteht keine positive Fortbestehensprognose. Also wenn diese materielle Insolvenz eingetreten ist, dann muss der Geschäftsführer unverzüglich, aber spätestens innerhalb von 60 Tagen nach Eintritt dieser materiellen Insolvenz beim Insolvenzgericht einen Insolvenzantrag stellen. Tatsächlich weiß ich aus der Praxis, dass die allermeisten Insolvenzanträge eben leider nicht in dieser Frist gestellt werden, sondern meistens sehr, sehr, sehr viel später. Das liegt einerseits daran, dass viele Geschäftsführer ja nachvollziehbar hoffen, dass sich die wirtschaftliche, die finanzielle Lage der Gesellschaft ja irgendwann wieder verbessern wird. Sie warten zum Beispiel ab, ob neue Aufträge hereinkommen oder es sind schon Aufträge in der Pipeline und die müssen halt noch abgearbeitet werden, dann fakturiert werden und dann letztlich bezahlt werden und da hofft man, dass sich dadurch dann die finanzielle Lage der Gesellschaft wieder erholt oder entspannt. Und tatsächlich ist es so, diese Frist in der Insolvenzordnung von den 60 Tagen, die ist natürlich auch relativ kurz bemessen, weil in 60 Tagen ist es in der Praxis nicht möglich, das Ruder in einer GmbH, die in die Krise geraten ist, wo vielleicht schon die materielle Insolvenz eingetreten ist, dieses Ruder noch herumzureißen. Aber das Problem ist da gar nicht die kurze Frist für diesen Insolvenzantrag selbst. Die Frist ist ja auch nur für die Antragstellung gedacht und nicht dafür, innerhalb dieser Frist ab Eintritt der materiellen Insolvenz jetzt noch einmal das Ruder herumzureißen. In der Regel passiert ja so eine Insolvenz nicht von heute auf morgen. So eine Überschuldung oder eine Zahlungsunfähigkeit, das lässt sich schon frühzeitig prognostizieren. Das setzt natürlich aber auch den Einsatz entsprechender Kontrollmechanismen voraus. Es braucht dann eine entsprechende Buchhaltung, Buchführung, die sehr aktuell ist. Also hier reicht es in der Regel nicht aus, eine Buchhaltung zu haben oder einen Jahresabschluss anzuschauen, der ein Jahr alt ist und der ja nur statisch das Ergebnis zum 31. Dezember zum Beispiel eines Jahres wiedergibt. Man muss sich als Geschäftsführer laufend die monatlichen Zahlen der GmbH ansehen, die man ja auch vom Steuerberater bekommt. Viele Unternehmer glauben, die Kündigung kostet erst dann Geld, wenn der Mitarbeiter allenfalls zum Gericht geht und dort eine Klage einbringt. Und ja, solche Verfahren kosten tatsächlich viel Geld, das ist schon richtig. Aber diese Rechnung stimmt noch nicht, denn diese Rechnung betrachtet nur die Kosten für den Gerichtsstreit. Aber die noch viel größeren Kosten, die entstehen schon viel früher, nämlich die entstehen ab dem Moment, wo du die Entscheidung zur Kündigung zu lange aufschiebst oder eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wo du die falschen Mitarbeiter eingestellt hast. Wenn ein Mitarbeiter nicht wirklich in dein Team passt oder wenn die Leistung des Mitarbeiters nicht stimmt, dann hast du viel größere Kosten. Wir alle, die Mitarbeiter haben, alle Arbeitgeber, wünschen sich immer die Top-Mitarbeiter, die sogenannten A-Mitarbeiter. Aber Hand aufs Herz, wenn du dir deine Mitarbeiter anschaust oder vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt, wie viele davon sind da wirklich A-Mitarbeiter und wie viele sind B- oder vielleicht sogar C-Mitarbeiter? Und jetzt kommt's, C-Mitarbeiter, die kosten dich richtig Geld und damit ist nicht nur das Gehalt für die C-Mitarbeiter gemeint. Ich weiß nicht warum, aber 90% aller Unternehmer verdrängen das einzige und gleichzeitig auch für sich selbst und für Unternehmen wichtigste Ereignis, das noch dazu ganz garantiert in ihrem Unternehmerleben eintreten wird. Nämlich, du wirst als Unternehmer dein Unternehmen irgendwann einmal verlassen. Du wirst aus deinem Unternehmen aussteigen. Ich meine, es ist doch ganz klar, dass du irgendwann einmal zu alt dafür sein wirst, noch weiterzumachen. Oder aber auch zu krank. Oder du hast einfach keine Lust mehr. Oder, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen dramatisch, das Schicksal schlägt zu und du stirbst oder du hast einen schweren Unfall. Und das kommt leider gar nicht so selten vor. Und dann ist es in jedem Fall aus mit deiner Unternehmerkarriere. Du kannst also freiwillig aus deinem Unternehmen aussteigen oder aber unfreiwillig dazu gezwungen werden. Im ersten Fall planst du den sogenannten Exit und im zweiten Fall, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber immerhin bist du im zweiten Fall in recht guter Gesellschaft, wenn dich das tröstet, weil die Statistik Austria sagt, dass 30.000 Unternehmen in Österreich pro Jahr geschlossen werden und nur 3.000 werden erfolgreich an einen Nachfolger übergeben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass 90% aller Unternehmer für ihren Exit keinen Plan haben. Willst du zu diesen 90% gehören, zu den Unternehmern, denen am Ende ihres entbehrlichen Unternehmerlebens nicht genug Geld für ihre Pension übrig bleibt, oder willst du zu den erfolgreichen Unternehmen gehören, die es schaffen, die einen Exit hinlegen und mit diesem Exit dann auch genug Geld für ihren Lebensabend gemacht haben? Warum soll jemand eigentlich dein Unternehmen überhaupt kaufen wollen. Wir müssen uns also mit dem Käufer beschäftigen, mit den Intentionen, mit den Wünschen, mit den Bedürfnissen des Käufers und nicht primär mit der Frage, was ist mein Unternehmen wert? Diese Frage, die ist egozentrisch, die ist egoistisch, die bezieht sich nur auf den Verkäufer, aber gar nicht auf den Käufer des Unternehmens. Und das führt dann eben auch dazu, dass Unternehmen aufgebaut werden, die den Wünschen und Bedürfnissen des Verkäufers entsprechen oder irgendwann einmal entsprochen haben, aber überhaupt nichts zu tun haben mit den Wünschen und Bedürfnissen des Käufers. Aber noch einmal zurück, warum ist die Frage nach dem Unternehmenswert vollkommen irrelevant? Ja, deswegen, weil tatsächlich, und das muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, die meisten Unternehmen, zumindest die meisten österreichischen Unternehmen, die eben jedes Jahr in den Verkaufsprozess kommen oder insbesondere die, die nicht in den Verkaufsprozess kommen, sondern die, die zusperren, die haben schlicht und einfach keinen Wert oder einen so geringen Wert, dass sich eben für dieses Unternehmen gar kein Käufer findet und deswegen werden sie ja auch nicht verkauft, deswegen werden sie zugesperrt. Das heißt, es stellt sich gar nicht die Frage, was ist mein Unternehmen heute wert, weil wenn ich eine Unternehmensbewertung machen würde nach den gängigen Unternehmensbewertungsmethoden, zum Beispiel einer Discounted Cashflow Methode nach dem Fachgutachten KFS BW1, dann würde ich dem Unternehmer sagen müssen, mein lieber Freund, dein Unternehmen ist nichts oder sehr wenig wert. Die erste Aufgabe, wenn du Unternehmer bist und das hörst und dir diese Frage noch nie gestellt hast, die wäre daher für dich, dir zu überlegen, was möchtest du in der Pension noch machen, noch erleben, haben und wie sieht dein Leben aus, wie soll es aussehen in der Pension und wie lange soll es vor allem auch dauern, wenn du in Pension bist, das heißt, mit welcher Lebenserwartung rechnest du vielleicht? Und dann überleg dir ganz konkret, was kostet dieses Leben, das du dir wünschst, das du dir vorstellst, wenn du irgendwann einmal in Pension gehst oder eben dein Unternehmen verkauft hast. Das kann ja auch schon vorher sein. Dann hast du vielleicht einen monatlichen oder jährlichen Betrag, den du gerne hättest, wenn du 55, 60, 65 Jahre alt bist und erwartest, 85, 90, 95 oder 100 Jahre alt zu werden. Dann hast du also einen gewissen Betrag, der sich daraus ergibt. Da musst du natürlich dann noch berücksichtigen, den Kaufkraftverlust. Wir haben ja auch eine Inflation. Das heißt, wenn du heute sagst, ich hätte gerne Hausnummer 5 oder 10.000 Euro pro Monat, dann sind das in 20, 30 Jahren eben nicht mehr 5 oder 10.000 Euro, sondern wesentlich mehr aufgrund der Inflation. Aber das einmal beiseite. Dann hast du einen Wert, der sich so ergibt und du kannst natürlich dann auch hergehen und sagen, gut, dieses Geld, das du beim Unternehmensverkauf bekommst, das veranlagst du und da bekommst du dann auch wieder Zinsen und dann vielleicht eine monatliche Rente oder Rendite aus diesem veranlagten Betrag. Das kannst du dir alles von einem Vermögensberater deines Vertrauens ausrechnen lassen, aber du wirst da zu einer Summe kommen, die wahrscheinlich nicht besonders klein ist, die du also brauchst aus dem Verkauf deines Unternehmens. Und das ist der erste Punkt, den du meiner Meinung nach hier berücksichtigen musst. Es geht also nicht um den Wert deines Unternehmens jetzt, im jetzigen Zeitpunkt, sondern es geht darum, welchen Preis, welches Geld, welchen Betrag brauchst du, um davon später bis zum Ende deines Lebens leben zu können. Das war die Highlight-Folge aus den letzten 149 Episoden des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Ich hoffe, es war für dich was dabei, es hat dir gefallen. Wenn du den Rechtsstandpunkt-Podcast schon länger hörst, dann wirst du die Episoden vielleicht schon gehört haben, vielleicht schon kennen. Wenn du neu hier bist, dann freut es mich, wenn du natürlich die alten Episoden noch einmal nachhörst. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, dann kannst du auch in Zukunft keine weitere Folge verpassen. Und wenn du findest, dass diese Folge oder eine der Folgen, um die es hier in dieser Episode gegangen ist, für jemanden interessant sein könnte, den du kennst, einen anderen Unternehmer, dann leite diese Folge gerne an diese Person
weiter. Und natürlich gilt wie immer, gibt der Folge, gibt dem Kanal ein Like und am besten kommentiere, was dir gefallen hat. Kommentiere aber auch, was du dir von mir wünschst. Mein Name ist Bernd Trappmann. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist auf dem